Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Maria und der Paragraph. Wir wollen uns in diesem Podcast mit der Geschichte des Paragraphen 218 auseinandersetzen. Der Anlass ist das 150-jährige Bestehen des Paragraphen. Dazu wird es auch eine Ausstellung im FMP 1, Franz-Mehring-Platz 1 in Berlin geben. Diese Ausstellung könnt ihr zwischen dem 1. April und dem 30. Mai 2021 besuchen. Weitere Informationen findet ihr unter mariaunderparagraph.de. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt des Münzenberg-Forums Berlin und dem Historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Weitere Informationen und unsere digitale Ausstellung findet ihr in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Hören! Große feministische Proteste fanden in Polen in den letzten Monaten statt. Mehrere solidarische Proteste in Berlin wurden auch organisiert. Polen ist ein Land, das heute eins der strengsten Abtreibungsgesetze hat. Schwangerschaftsabbrüche waren aber für mehrere Jahrzehnte legal zugänglich. Warum ist das so? Und wie gehen Leute in Polen damit um? Heute ist bei uns zu Gast Ursula Bertin, eine polnische Aktivistin bei Dziewuchy Berlin. Das ist ein feministisches Kollektiv in Solidarität mit Flinterpersonen auf der ganzen Welt. Ihr Ziel ist außerdem, die Menschen in Deutschland auf die Situation in Polen aufmerksam zu machen. Sie ist auch bei Ciocia Bajia aktiv, ein Kollektiv, das Menschen in Polen, die abtreiben wollen, unterstützt. Hallo Ursula, willkommen bei unserem Podcast.
Hallo, schön, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei zu sein.
Zuerst muss ich dich fragen, was ist Dziewuchy Berlin und wie hast du dort angefangen, aktiv zu sein? Und was machst du dort?
Gerne. Also Dziewuchy Berlin, das ist eine Gruppe von Menschen, vor allem Frauen, aber ein Mann ist auch dabei. Wir sind seit 2016 aktiv, hat das unter anderem Anna Krenz gegründet und 2016, das waren schwarze Proteste hier in Berlin, die große Proteste, die organisiert worden sind. Und da haben wir uns mit polnischen Frauen solidarisiert, wo wieder die Regierung mit Frauenrechten und Menschenrechten angefangen zu spielen. Dziewuchy Berlin hat eigentlich, das war so eine Facebook-Gruppe, weltweit, in Polen ist das entstanden. Ursprünglich hieß es Dziewuchy Dziewuchom. Aber wie immer, jede Bewegung hat eigene Dynamik und da haben wir uns irgendwie gruppiert und wir in Berlin sind wir Dziewuchy Berlin, gibt es Dziewuchy Polonia, Dziewuchy Łódź und. Viele solche Gruppen und Wir möchten dem Welt zeigen, was in Polen gerade passiert. Wie ist die Lage von Frauenrechten, reproduktiven Rechten, Menschenrechten in unserem Land? Weil das ist uns sehr nah. Und da möchten wir auch gerne oder kommen wir gerne in einen Diskurs mit anderen Ländern aus Osteuropa vor allem, weil da passiert sehr viel und wir fühlen uns irgendwie nah.
Okay, und wie ist die Gesetzeslage in Polen über Abtreibung momentan und war das immer so?
Ja, also vielleicht, wie war die Geschichte? In Polen galt von 1956 bis 1993 eine sehr liberale Regelung. Die Abtreibung auf Verlangen in der ersten 12 Wochen freistellte. Leider im Januar 1993 trat das neue Gesetz in Kraft, nämlich ein Gesetz über Familienplanung, Schutz des männlichen Fötus und Bedingungen für erlaubte Abtreibung. So klang das genau. Das neue Gesetz erlaubte Abtreibung nur im Falle einer Gefahr für das Leben der Mutter, bei schweren Missbildungen und bei Vergewaltigung oder Inzest. Seit Oktober 2020 hat sich das wieder geändert. Spricht Abtreibung bei schweren Missbildungen bei Fötus fehlt aus. Das ist jetzt nicht mit Gesetz vereinbar und Personen, die schwanger sind und Diagnose haben, dass Fötus Fehlbildungen zeigt, die Abtreibungen werden nicht durchgeführt. De facto, die zwei anderen Fälle sind schon lange in Polen nicht wahrgenommen. Das heißt, eigentlich Abtreiben in Polen ist illegal. Kann man nicht abtreiben.
Und was hat dazu geführt, dass es diesen Rückkehr zu diesen extrem konservativen Regelungen gab?
Das ist vor allem hat sehr große Rolle die Kirche. Spielt immer noch sehr große Rolle, schon seit Zeiten Platforma Obywatelska, also die Regierung, die vor dem Peace war, vor 2015. Da waren irgendwelche, sag ich, Pokern, politische Pokern zwischen Parteien, zwischen Gruppen, die regieren wollten, beziehungsweise Macht haben wollten. Und am einfachsten war natürlich Frauenrechte mit reproduktiver Rechte zu pokern. Was dazu geführt hat, das ist die seit 2015 Peace an die Regierung, die, ich muss schon sagen, sehr gute Marketingarbeit von Rydzyk, das ist die Radio Maria in Polen, das ist die Peace-Politik, da muss man schon ein bisschen zur Geschichte zurückkommen. Das war nach dem Ende PO. Platforma Obywatelska hat eigentlich Macht verloren, Peace kam und dann war diesen Krieg zwischen Bürgerplattform und Prawo i Sprawiedliwość, Recht und Gerechtigkeit. Die Verhältnisse der Kirche zum Staat, das hat sich alles so verändert. Und ich glaube, viele Menschen, Bürger vor allem, haben nicht bemerkt, dass auf einmal die Kirche ist ein Gast zu Hause und die haben mehr zu sagen in Polen als die Menschen, die gewählt worden sind. Und vor allem, ich habe schon den Rydzyk erwähnt, er hat immense Medienimperium und er hat auch PiS unterstützt. Und der wollte verhindern, die Gesetze durchzuführen, die seine Erfassung oder Kirche Auffassung Ehe und Familie bedrohten, sowie auch die nationale Identität ist gefährdet. Und da, meiner Meinung nach, hat angefangen. Einfach, Kirche hat und Rydzyk zusammen mit die regierende Partei haben die angefangen, immer wieder zu sagen, zu erzählen, Ehe, das ist Mann und Frau, Familie, das ist Mann, Frau, ein Kind oder zwei Kinder oder mehrere Kinder in diesem Falle. Und natürlich, wir sind Polen, dass diese nationale Identität angesprochen, das Schlimmste, weil da haben die junge Leute angesprochen, relativ junge Leute, die auch sich irgendwie verloren gefühlt haben. Und natürlich, das war eine super Zielgruppe, die kann man mit nationalen Ideen spicken. Und jetzt haben wir junge Gruppen von Soldaten von Christus, dann noch Menschen, die Pro-Life-Organisationen gründen. Natürlich ist das auch alles von Ordo Iuris unterstützt und finanziert. Das ist ein Prozess, die, ich weiß nicht, das ist nicht so für normale Menschen, glaube ich, zu verstehen. Das ist von jedem, vom Fernsehen, vom Radio, von Zeitungen. Normale Bürger bekommt immer Informationen, ja, die sind schlimm, Gender ist schlimm, LGBT plus ist schlimm, Frauen, die abtreiben, die sind Mörderinnen. Und jetzt haben wir gespaltete Gesellschaft und wie das auskommt, das weiß man nicht natürlich. Aber das ist, finde ich, schlimm, weil viele Menschen fühlen sich verloren und die gehen auf die Straßen, gibt es wunderschöne und große Demonstrationen, aber ob das hilft, das wissen wir nicht. Ja, wie kann man damit kämpfen? Das ist auch die Frage.
Ja, so die Kirche und die Regierung gehen Hand in Hand und machen diese konservative Stimme so laut, und das ist halt wirklich dann zu dieser nationale Identität dient. Und aber wie du meintest schon, das teilt die Gesellschaft. Also findest du, es gibt ja auch eine hörbare Gegenstimme? Also Menschen, die sich davon wirklich sehr betroffen fühlen, die empört sind? Nee?
Ja, natürlich, natürlich. Also gibt es große Opposition. Gibt es viele Gruppen, Ogólnopolski Strajk Kobiet, das ist die größte eigentlich Initiative oder Gruppe, die meistens auf der Straße steht und organisiert die Demos. Aber gibt es auch Jugendliche, Grüne Jugend und. Also natürlich gibt es Opposition. Nun, und die Frage ist, wie lange muss man auf der Straße stehen, um Ziel zu erreichen? Weil Ziel ist natürlich, die Regierung muss weg, muss man viele Gesetze wahrscheinlich dann ändern, weil ein Gesetz über Familienplanung, das gibt es nicht. Die Regierung hat irgendwelche Gesetzentwürfe ausgearbeitet, aber das ist aus meiner Sicht nicht anwendbar in Polen.
Bevor wir dann zu den feministischen Protesten kommen, wollte ich noch mal kurz fragen, wie ist es eigentlich in der Schule? Bekommt man sexuelle Aufklärungskurse oder redet man überhaupt über das Thema in der Familie?
Schule? Nein. Nein, gibt es keine Sexualkunde. Das war auch dieses Jahr oder vor 2 Jahren war das schon per Gesetz raus aus der Schule. In der Familie, das ist eine Sache, das ist unbequemes Thema. Ja, also man darf nicht generalisieren. Bestimmt gibt es Eltern, die aufklären eigene Kinder und genug früh und die machen das super, aber das ist zu wenig. Es gibt auch Organisationen, die versuchen Aufklärungsbücher im Internet oder irgendwo verteilen, aber das ist auch zu wenig. Das ist auch zu wenig und dann, ich glaube, mit Sexualkunde muss man schon genug früh anfangen, dass danach, die Menschen müssen eigene Körper auch kennenlernen und das sollte kein Tabu sein. In Polen ist das immer noch Tabu.
Ja, ich glaube auch, wenn ein Thema auch Tabu ist, dann ist es einfach noch schwieriger, das in dem privaten Raum auch nur anzusprechen in der Familie. Dann weiß man auch nicht, wie man das anfängt. Ja, klar.
Ja, natürlich, ja. Das ist ein großes Problem.
Mhm. Als Konsequenz gibt es natürlich illegalen Abbrüchen. Hast du davon Zahlen? Was machen polnische Frauen, wenn sie denn abtreiben wollen?
Naja, wenn die abtreiben wollen, Abtreibung war immer, ist und wird sein. Es ist nicht das Thema. Es geht darum, dass die Abtreibung legal wird und sicher, safe. In Polen seit 2016. Viele Pro-Choice-Organisationen haben geschätzt. Und in Polen pro Jahr gibt es zwischen 100.000 bis 200.000 illegale Abtreibungen.
Wow. Welche Wege finden Sie dafür? Also du arbeitest ja auch noch bei Ciocia Bazia. Kannst du vielleicht davon ein bisschen erzählen?
Also gibt es natürlich viele Wege. Gibt es in Polen eine Organisation Aborcyjne Dream Team? Und wir sind auch im Kontakt alle. Gibt es ein Netzwerk von Organisationen, die ermöglichen Frauen aus Polen, beziehungsweise nicht nur aus Polen, Zugang zu legalen und sicheren Abtreibung? Natürlich, wir haben noch Pandemie. Wir haben noch Probleme mit Reisen und so weiter und so fort. Dazu kam noch 22. Oktober, also noch ein Punkt aus diesem Abtreibungsgesetz, wo viele Menschen standen von nichts, von einer Höhle. Was machen wir jetzt? Wir haben eine Diagnose. Wir sind nicht bereit, ein krankes Kind auf die Welt zu bringen. Wir wollten abtreiben. Wir möchten das nicht, obwohl das ja gewollte Kind war. Wie funktioniert das? Also wie ich schon sagte, gibt es ein Netzwerk, wo kann man immer anrufen, Mail schreiben und da finden die Personen immer Hilfe. Jede Person, die sich an uns wendet, bekommt eine Hilfe. Ciocia Basia ist in einer Organisation, Abortion Without Borders. Da sind Organisationen aus Polen, Kobiety w Sieci, Aborcyjne Dream Team, aus England ist ASN und aus Holland ANNA. Da kommen immer dazu noch mehrere andere Organisationen, aber unser Ziel ist eins, Zugang zu legalen und sicheren Abtreibung zu ermöglichen. Jetzt haben wir Pandemie und natürlich es ist schwer für viele über die Grenze zu fahren. Ist das Deutschland, ist das Holland, egal, muss man teure Tests machen. Da, wenn die Schwangerschaft noch früh ist, kann man die Pille bei Women Help Women oder Women on Web bestellen und dann sicher unter Kontrolle auch. Also wird immer das begleitet, die medikamentöse Abbruch. Das ist ein Weg, also sicheren Weg. Bis 12. Woche kann man das zu Hause durchführen, ohne Probleme. Problem ist, dass in Polen gibt es nicht so viele Ärzte, an die die Frauen, die Personen sich wenden können. Zum Beispiel, sie blutet oder vermutet, dass irgendwas nicht stimmt und das ist sehr schwer, sich an den Arzt zu wenden, weil sie hat Angst, dass sie sofort irgendwie an die Polizei angezeigt wird. Oder ja, die leben unter Angst. Eine Frau hat mir gesagt, ja, weißt du, wir haben jetzt sogar Angst, darüber zu denken. Schwangerschaftsabbruch, das ist schon so ein Wort, wo wow, alle sind starr und möchten damit nichts zu tun haben. Und das ist natürlich ein großes Problem.
Ja klar, ich finde es einfach sehr, wirklich sehr empörend, einfach zu merken, dass wirklich diese komplexe und problematische Gesetze machen das alles so viel gefährlicher auch, nicht weil man gefährliche Abbruchmethoden anwendet, sondern weil man auch viel mehr Geld da investieren muss, weil man entweder mit dem Zug fahren muss zu einer anderen Klinik, die viel weiter entfernt ist, oder man muss dann zusätzliche Tests machen für jetzt die Pandemie. oder man muss über die Grenze gehen. Das sind einfach so viele Risiken, die auch dazu kommen, die man vielleicht nicht sofort im Kopf hat, wenn man an einen Schwangerschaftsabbruch denkt. Aber es sind einfach so viele Ebenen an weiteren Risiken und Kosten, die das einfach das viel schwieriger machen. Ja. Und das ist einfach empörend.
Dazu kommt noch, natürlich wie immer, Notlage wird benutzt. Gibt es viele Fake-Internetseiten, Angebote mit Pillen oder wie auch immer das genannt wird. Und dann natürlich die Frauen zahlen auch jede Menge Geld und bekommen nichts. Oder zahlen mit Bitcoins, weil die sind verzweifelt. Das ist Verzweiflung und das wird auch ausgenutzt. Und das ist unmenschlich, das ist unhuman. Gibt es auch Ärzte, die das nutzen, in diesem Sinne, dass die ganz einfach Preise so steigern. Die Preise sind so gestiegen, das ist nicht bezahlbar. Und die Frauen sich verschulden. Das ist so ein Kreis, wo, warum wird wieder eine Frau bestraft, weil sie ungewollt schwanger geworden ist? Oder ja, sie möchte ein Kind haben, aber sie möchte kein krankes Kind haben. Ja, was soll das? Warum sollte die darüber bestraft werden?
Das wird immer dagegen argumentieren, dass man das Leben schützen will, aber im Endeffekt macht man das eigentlich was viel Schlimmeres. Im Gegenteil, also.
Eben.
Ich wollte nochmal zu die Demonstrationen kommen, die wir in Polen erfahren haben. Es gab ja sehr, sehr große feministische Demonstrationen. Welche Tradition hat der Feminismus in Polen?
Okay, nicht so lange Geschichte wie in Westeuropa, aber polnischer Feminismus hat schon mit dem Feminismus angefangen im 19. Jahrhundert. Das ist eine sehr interessante Sache. Da waren 7 Wellen von polnischem Feminismus und jede Welle ist sehr interessant, dass es sehr oft mit historischen Ereignissen hat zu tun. Und ja, für mich, das war, glaube ich, dritte Welle, 1920 bis 1939. Ja, das ist sowieso interessant. Zeit in Kultur, in Politik, aber das war auch sehr interessant für polnischen Feminismus, weil da haben sich Ziele von Feministinnen neu orientiert und neu gesetzt. Und seit 50er Jahren bis jetzt haben wir so 7. Welle, die ist besonders interessant. Da haben wir Gender-Themen, da haben wir auch LGBT-Plus-Themen. Die Polinnen sind überall eigentlich in jedem Bereich, Lebensbereich, gesellschaftlichen Bereich und die sind sehr aktiv. Und da waren viele Gruppierungen. Das ist eine interessante Geschichte von Feminismus in Polen. Gibt es jede Menge Bücher darüber. Das ist ein Prozess, der ist sehr, sehr interessant. Und jetzt sehen wir die junge Frauen auf der Straße. Ich glaube, vor einer Woche habe ich eine Live-Übertragung gesehen. Das war vor dem Ziobro-Ministerium. Es ging um Istanbuler Konvention. Das war erste Lesung. Und da waren so viele junge Frauen, die da protestiert haben. Die Geschichte von polnischem Feminismus, ja, links, liberal, aber sehr aktiv. Und sehr interessant, sehr tapfer.
Ja, man muss auf jeden Fall sehr tapfer sein, wenn man in so eine konservative Gesellschaft lebt. Da braucht man sehr viel Mut und finde es auch sehr interessant und sehr inspirierend. Kommen wir zu den Demos.
Ja.
Wenn man so große Demos gesehen hat in letzter Zeit, es gibt ja natürlich immer Gegendemos und Menschen, die eigentlichen Demos angreifen. Wie gefährlich war das oder ist das gerade in Polen? In dieser Situation, also wenn man demonstriert oder wenn man feministisch aktiv ist?
Das ist schon ziemlich gefährlich. Da haben wir auch hier gehört, die Presse hat berichtet, die Frauen, die jungen Menschen werden verhaftet, werden irgendwo verschleppt, werden geschlagen und vor dem Gericht gestellt, weil die haben vermutlich was getan, was nicht rechtlich ist. Und das ist schon keine demokratische Handlung, also Handlung, die in einem demokratischen Staat stattfinden sollte. Ich war in Polen, habe ich bei ein paar Demos teilgenommen, aber das war Pride Parade und da hat mich auch unwohl gefühlt. Aber das, was wir aus Warschau sehen, die Bilder, das ist besonders gefährlich, besonders, dass die Menschen, ich weiß nicht, wie die man nennen kann. Hooligans sind das nicht. Das sind irgendwelche Werkzeuge von der Regierung, vielleicht auch Polizei, wer weiß, von irgendwelchen Mächten, die irgendwie eine Aufgabe haben, die Menschen zu prügeln. Das ist ohne Grund. Oder weil du bist, keine Ahnung, du bist schwul, du hast rosafarbene Haare oder wie siehst du aus oder keine Ahnung. Ohne Grund kann man jede Person eigentlich während Demo verprügeln. obwohl Polizeischutz existiert, aber das wird weggeschaut. Und das macht mir Sorgen. Da sieht man natürlich viele Parallelen zu bestimmten Zeiten, die wir nicht zurückhaben möchten.
Ja, total. Ich finde es auch sehr, wirklich sehr traurig zu hören, dass sowas auch passieren kann, also in einem Land, der nicht so weit weg von Berlin ist. Und in dieser zweiten Folge hatten wir über Argentinien geredet und Linda, die ich interviewt hatte, meinte, dass es in der Straße eine gute Stimmung war. Es gab sehr gute Laune. Natürlich war die Situation anders, aber das waren schöne Proteste. Es gab eine andere, ganz andere Stimmung und man merkt, dass den Straßen in Polen herrscht einfach Gefahr und Angst und aber auch Revolt. Und ja, das finde ich sehr traurig, also das zu hören.
Genau, aber das ist eigentlich alles dabei. Das ist auch eine Art Euphorie, aber Verzweiflung. Das ist so eine Mischung. Es gibt auch Menschen, die Protestierende irgendwie beschimpfen, ältere Menschen oder junge Menschen auch. Manchmal gar nicht wissen, worum geht's. Aber ja, das zeigt, wie sehr die Gesellschaft in Polen gespaltet ist und wie kann man das irgendwie zusammenkleben? Geht das überhaupt?
Gibt es etwas, das dir Hoffnung macht für die Situation in Polen?
Oh, besonders jetzt, wenn die Istanbuler Konvention wahrscheinlich, wenn die austreten oder eigene Ideen durchführen. Ich weiß nicht, es gibt so viele wunderbare Menschen in Polen, die ständig kämpfen, sind auf den Straßen, junge Menschen. Ja, das macht Hoffnung, die Gespräche mit Menschen. Das macht mir Hoffnung.
Ja, schön. Was können wir von der feministischen Bewegung in Polen lernen, deiner Meinung nach?
Dass trotz eigentlich aussichtsloser Situation weiterkämpfen. Immer aufstehen und weiter. Obwohl, wir haben auch unsere Probleme hier in Deutschland oder in Europa. Wir leben in anderen Bubble, in andere Blase. Ja. Ganz andere Blase. Wir sind doch, ja, sicherer nicht. Die Polizei hier ist auch nicht immer ohne. Aber nichtsdestotrotz, wir haben doch besser als die Menschen, die in Polen jetzt manchmal auch Leben kämpfen. Weil wenn ich manche Geschichten höre, dann sieht das so aus. Ja, diese, trotz allem weiter kämpfen. Da sollen wir Beispiel nehmen.
Ja, ich bin total einverstanden. Ich finde, das ist ein guter Ansatz, einfach immer wieder aufzustehen und weiter. Wir kommen eigentlich leider schon zu unseren letzten Worten. Und deswegen wollte ich dich fragen, was wünschst du dir für die Zukunft von Personen, also für Personen in Deutschland sowie in Polen, die abtreiben wollen?
Vor allem, dass also in Deutschland, dass Abtreibung entkriminalisiert wird. Dass die Menschen, die ungewollt schwanger geworden sind oder die Schwangerschaft nicht austragen möchten oder wie auch immer, dass die nicht bevollmunden werden. Genauso in Polen. Dass die Freiheit, die Wahl, das ist mein Körper und das, ich muss entscheiden, was mit meinem Körper passiert. Und ich möchte nicht, dass irgendwelche Regierung oder irgendwelche weiße Männer darüber zu entscheiden haben. Und das sollte, ja, also in Deutschland vor allem weg mit unseren Paragraphen, vor allem 218, das muss weg. Und in Polen, ja, es wäre schön, wenn keine Polin irgendwo ins Ausland fahren muss, weil sie abtreiben möchte.
Das muss weg. Das finde ich sehr, sehr gute Worte auf jeden Fall. Vielen Dank, Ursula, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Unsere heutige Folge ging um das Abtreibungsverbot in Polen. Wir wollten euch nochmal an unsere Ausstellung Maria und der Paragraph erinnern und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.